Hier ist Kreis ab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Neue Sendung, neues Glück. Also was heißt Glück? Ich hoffe, ihr habt alle Lust auf dieses Format und auf die neue Ausgabe von Kreisab. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn die Folge erscheint, wird es wahrscheinlich schon Dienstag sein, denn ein Teil fehlt mir noch. Das ist der mit dem Kollegen Björn Parzen. Da schaue ich dann ein wenig voraus auf das Champions League Final Four bei den Frauen, was am kommenden Wochenende ansteht in Budapest. Natürlich gibt es da wie immer den gleichen großen Favoriten aus Győr, aber es gibt andere Final Four Teilnehmer als sonst, nämlich keine Mannschaften aus Dänemark, eine zusätzliche aus Frankreich, eine aus Rumänien, die lange nicht mit dabei war. Da blicke ich mit ihm drauf. Und auch im letzten Teil wird es thematisch um Frauenhandball gehen, denn die HSG Blomberg-Lippe ist deutscher Meister geworden. Und zu Gast habe ich Christian Stein von Handball World. Wir haben gut 20, vielleicht 22 Minuten miteinander darüber gesprochen, was denn in Blomberg genau los gewesen ist. Aber am Wochenende war nicht nur in Blomberg eine Menge los, sondern auch in Hamburg. Und wer hätte es gedacht, die MT Melsung hat den ersten Titel der Vereinsgeschichte gewonnen. Dazu herzlichen Glückwunsch. Und mit vor Ort dabei war der Kollege Vincent Schuster von Dein. Hallo Vince.
Wunderschönen guten Tag Sascha, auch von mir. Glückwunsch nach Blomberg zur Meisterschaft, ist mir auch noch ein Anliegen. Und natürlich Glückwunsch nach Nordhessen an die Melsunger Turngemeinschaft zum ersten Titel der Vereinsgeschichte.
Du, ich habe gelesen, ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, das war das erste Mal, dass eine Mannschaft aus Nordhessen, egal in welcher Sportart, einen großen Titel gewonnen hat. Wusstest du das?
Das war mir jetzt so nicht bekannt. Ich dachte, die Kasseler Huskies haben auch schon irgendwo mal irgendeinen Pokal gewonnen, aber dann ist es ja umso historischer und wahrscheinlich, ich bin nur durch Nordhessen gefahren auf dem Weg zurück, wahrscheinlich steppt da der Bär jetzt seit Sonntagabend. Völlig verdient.
Ja, das weiß ich jetzt nicht, ob in Nordhessen der Bär steppen kann, aber ich denke mal, da wo Nebojša Simić ist, da steppt auf jeden Fall der Bär wahrscheinlich immer noch. Wir müssen zunächst mal natürlich über zwei Halbfinals sprechen. Das machen wir relativ kurz und bündig, bevor wir dann zum Endspiel kommen, weil das ist natürlich das einzig Relevante. Aber fangen wir mal an mit der Begegnung Montpellier gegen Kiel. Ich habe es nicht live gesehen, ich habe dann hinterher Ausschnitte gesehen und habe natürlich gesehen, dass Andreas Wolf den Kielern den Hintern gerettet hat mit seiner Doppelparade da in allerletzter Sekunde. Was war das für ein Spiel? War das dann am Ende einfach nur eine überragende Torhüterleistung, die Kiel ins Finale gebracht hat?
War ein kurioses Spiel, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob du das im Nachgang noch mitbekommen hast, aber Montpellier hat 6-7 Meter liegen lassen. Also 1 von 7 war da die Quote vom Strich. Da kannst du dir mal relativ einfach ausrechnen, wie das Spiel ausgegangen wäre, wenn sie nur 3 davon reingemacht hätten. Ich glaube, bei 4 war Andy Wolf unmittelbar dran. Dann haben sie irgendwann dann schon freiwillig gegen Latte und Pfosten geworfen. Und das ist so ein bisschen sinnbildlich für das gewesen, was da stattgefunden hat. Es war total verrückt, wechselhaft in Phasen. Beide Mannschaften hatten längere Abschnitte drin, wo sie nicht getroffen haben. Am THW Kiel waren das 5 Minuten vor der Pause und ein paar Minuten danach. Was ja, ich glaube, gegen Montpellier gelaufen ist, war, dass das Tempospiel auch von Anfang an nicht so ganz aufgegangen ist. Die schnelle Mitte, die erste, zweite Welle, das haben sie zwar etabliert bekommen, aber sie haben es nicht verwertet bekommen. Das war, glaube ich, dann auch der große Unterschied zu den Spielen davor. Montpellier ja eine Mannschaft, die eigentlich immer 30 plus Tore wirft. Das haben sie dieses Mal nicht geschafft, vor allem eben aufgrund der Leistung von Andreas Wolf, aber auch der THW Kiel war jetzt nicht von Beginn an da in diesem Halbfinale. Also die Kieler haben auch wieder ein paar Minuten gebraucht, ähnlich zu letztem Jahr, glaube in den ersten 7 Minuten nur 2 Tore gemacht. Dann hat es aber ganz gut funktioniert, vor allem auch über die Kreisläufer, viele, viele Kreisläufer-Tore. Also alle 3, die da auf der Platte waren, haben getroffen. Das war auffällig, mussten die Kieler aber auch so spielen, weil dieser Rückraum, der, glaube ich, das ganze Wochenende auch durchgespielt hat, mehr oder weniger aus Seinkind, Erik Johansson und Nikola Billig in der Mitte. Das ist natürlich auch ein Rückraum. Die Spielertypen allein schon, die stehen eher für einen statischen Handball, dann auch für Rückraumwürfe und Abschlüsse. Da ist aber wenig Gefahr gekommen. Und insofern war es dann eben am Ende auch durch die Leistung von Rémy Debonnet im Tor von Montpellier schon ein Spiel der Torhüter. Der hat vor allem im zweiten Durchgang unfassbar aufgedreht. Und dann läuft alles auf diese eine Szene raus, wo Andy Wolf in den letzten 5 Sekunden 2 Würfe hält. Einmal von Brian Monte und einmal von Rogério Moraes. Und dann die Kieler da als Sieger rausgehen, aber zwischendrin eben auch schon mal mit 5 Toren geführt hatten. Montpellier dann wieder rankam. Und bei Montpellier muss man auch sagen, Diego Simonet hat in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr spielen können. Der war angeschlagen. Jacques Turin, der halbrechte, bester Torschütze der ganzen Saison, war gar nicht erst dabei wegen der Knieverletzung. Da haben die schon viel draus gemacht und sind eigentlich auch sehr zufrieden. Natürlich auch, wenn man das Spiel dann verloren hat. Aber viel zufriedener als die Flensburger auf jeden Fall aus dieser Halbfinalniederlage rausgegangen.
Ich glaube, man kann zusammenfassen, für den THW Kiel ist in dem Spiel alles so gelaufen, wie es mehr oder weniger laufen musste, damit sie das Endspiel erreichen können. Und wenn ich jetzt auf das zweite Halbfinale blicke und dieses Ergebnis, ich sage es dir so, wie ich es wahrgenommen habe, in der Deutlichkeit war ich maximal geschockt.
Definitiv. Ich glaube, da waren alle geschockt. Also 22 Gegentore in Hälfte 2. Auf der einen Seite viele durchs Zentrum und dann eben auf der anderen Seite eine Boža Simić, der komplett das Tor vernagelt hat, dann auch im zweiten Durchgang. Dann im Nachgang viel von den Flensburgern gehört, dass halt, wenn du dann merkst, es geht nichts und das 7-6 der Melsunger, das wir auch von Anfang an mehr oder weniger gespielt haben, ist so sicher, die machen keine Fehler. Flensburg kriegt die überhaupt nicht ins Denken oder ins Zweifeln, dass dann Flensburg auch nervös geworden ist, ein bisschen unruhig geworden ist, die Abschlüsse ungenauer wurden. Also ich erinnere mich auch an Szenen von Simon Püttlik, wo der einen Abpraller bekommt und dann 2 Meter übers Tor wirft aus 6 Metern. Also Sachen, die du dir gar nicht vorstellen kannst. Und nach dem Spiel dann auch sehr, sehr interessant zu sehen, die Interaktion zwischen Fankurve und Mannschaft. Die Mannschaft stand sehr lange da. Der Großteil der Fans hat die Mannschaft tatsächlich auch wieder aufgebaut. Aber es gab dann eben auch Szenen wie aus einem Fußballstadion, aus der Ultra, aus der Hooligan-Ecke, wo dann die Mannschaft mit Unmutsbekundungen, seien es Gesten oder auch Worte, überhäuft wurde und sich manche Leute aufs Logo geklopft haben und dann auf die Spieler gezeigt haben und dann mit den Köpfen geschüttelt haben. Also so eine Art fehlende Identifikation, so der Vorwurf dann im Raum stand. Es war natürlich, ja, mit -7 da rauszugehen gegen die MT Melsung, die man in der Liga noch deutlich geschlagen hat. Das hatte niemand so auf der Rechnung. Die Flensburger Spieler sicher nicht und die Flensburger Fans waren sich auch sehr, sehr sicher, dass sie auf jeden Fall am Sonntag das Finale sehen mit ihrer Mannschaft. Aber die MT hat wirklich beeindruckend gut gespielt schon an diesem Samstag.
Was mich beeindruckt hat, war, dass Boža Simić nach dem Spiel direkt gesagt hat, also seinen Mannschaftskameraden, Leute, ich bin hier nicht hingekommen, um ins Finale zu kommen. Ich bin hier hingekommen, um diese Goldmedaille zu gewinnen. Und dann hat er ja im Interview nach dem Finale gesagt, er hat ein Foto in die Gruppe geschickt und das war ein Foto der Goldmedaille. Und er hatte schon nach dem Halbfinale das Gefühl, morgen gehen wir in die Halle und holen den Titel. Und das ist direkt mein Übergang zum Endspiel, weil ich glaube, über das Spiel um Platz 3 müssen wir nicht so viele Worte verlieren. Flensburg hat das gewonnen, aber es spielt mehr oder weniger überhaupt gar keine Rolle. Das war für Flensburg ein maximal unbefriedigendes Wochenende. Du hast die Szenen nach dem Halbfinale geschildert und ja, die Art und Weise kann man darüber diskutieren, aber dass die Fans ihren Unmut äußern dürfen, das ist, glaube ich, schon in Ordnung. Dieses Endspiel hat das gezeigt, ich meine, es ist ein Tor gewesen am Ende, dass Melsung eben diese Mentalität auf die Platte gebracht hat, die man auf die Platte bringen musste, während Kiel einfach nicht mehr diese Körner hatte, die sie hätten haben müssen, um das Spiel irgendwie zu gewinnen. Es ist immer müßig, weißt du, bei einem Torunterschied fällt es mir schwer, aber du warst in der Halle, du hast es gesehen.
Ich glaube, das kann man und muss man in dem Fall tatsächlich auch so sagen. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen, warum Kiel vielleicht auch die Körner gefehlt hat. Tatsächlich ganz wörtlich genommen dann auch, was das Personal angeht. Aber weil du den Boža Simić gerade schon angesprochen hast, also völlig verdient in meinen Augen MVP dieses Turniers geworden. Und das nicht nur, weil er so gut gehalten hat, sondern diese ganze Mentalität, die Art und Weise, wie dieser Typ an diesem Wochenende aus seiner Mannschaft vorgelebt hat, um was es ihr geht und wie die MT Melsung hier aufzutreten hat, nach jeder Parade, nach jedem gehaltenen 7 Meter, aber dann eben auch direkt nach dem Halbfinale am Samstag zu sagen, hey Aaron, wir können stolz sein, wir können feiern, aber wir holen uns Gold und ich bin nicht hier, um mit Silber nach Hause zu fahren. bei aller sportlichen Neutralität für alle Mannschaften, die da waren, die haben eine super Saison gespielt, europäisch, und sind da alle verdient gewesen. Aber man muss Nebojša Simić ganz besonders auch mal einen ganz großen Respekt aussprechen. Und was der für ein Sportsmann ist, wie der dieses Turnier angegangen ist, was er für Worte gefunden hat, auch direkt im Interview nach dem Spiel, wie viel ihm daran lag, diese Medaille nach Hause zu nehmen und das nicht nur für sich selbst nach seinem Kreuzbandriss zurückzukommen und so weiter und so fort, sondern für den Verein, bei dem er jetzt schon so viele Jahre spielt, endlich mal einen Titel gewonnen zu haben. Und er hat ja ganz oft dieses Wording benutzt, diese Sad Story von Melsung, dass wir dieser Loser-Club sind, die ist jetzt vorbei. Wir sind jetzt ein Gewinner-Club. Und dafür steht dieser Mann wie kein Zweiter. Also großen, großen Glückwunsch nochmal an die MT Melsung, dass sie so einen unfassbar geilen Typen da im Tor stehen haben. Und jetzt zu deiner Frage. Also ja, A, glaube ich, die Gier, die Lust auf diesen Titel war bei der MT Melsung definitiv riesengroß. Für die ging es eben nicht nur um die Champions League Qualifikation. Ich glaube, das war für den Verein, für die Organisation THW Kiel das viel größere Thema, weil da natürlich auch unfassbar viel finanziell dranhängt, was ein Verein wie der THW Kiel, womit der vielleicht auch viel mehr kalkuliert hat als jetzt die MT Melsung in der nächsten Saison, und was für die Verantwortlichen beim THW, soweit ich das mitbekommen habe, auch sehr, sehr wichtig war. Und da kann ich mir vorstellen, dass das die Spieler des THW dann eher hemmen, weil die wollen eigentlich nur einen Titel holen. Also die wollen dieses Finale spielen, die wollen den Pokal mit nach Hause nehmen. Aber wenn du die ganze Zeit weißt im Hinterkopf, ey, wir müssen eigentlich das Ding holen wegen nächstem Jahr, und da ist nochmal so ein viel größerer Druck und eine viel größere Bedeutung, die da auch mit reingekommen ist, da kann ich mir das schon vorstellen, dass das jetzt nicht unbedingt zur Lockerheit beigetragen hat. Und jetzt noch der letzte Punkt, den du gerade angesprochen hast, die Körner. Ich habe es schon gesagt, im Halbfinale haben dieselben drei Rückraumspieler gespielt wie fast im ganzen Finale. Klar, du hast auf halb rechts für Harald Reinkind quasi keine Entlastung, was natürlich Moab Delhak, aber auf den wird nicht gesetzt. Dann hast du einen Rasmus Ankermann in der Mannschaft, bester Feldtorschütze des THW Kiel in der European League. Der hat ja super gespielt, auch in den K.O.-Spielen, in der Hauptrunde. War das der beste Kieler auch in der Liga hinten raus? Der hat an diesem Wochenende 2 Minuten gespielt. Erik Johansson nahm meiner Information nicht völlig auskuriert, hat auch immer noch Probleme, spielt durch. Und dass dann am Ende in der letzten Auszeit Philipp Jicher natürlich auch Domagoj Duvnjak die Verantwortung gibt und sagt, so, wir spielen jetzt hier Stoßen 1 und du nimmst dir den Wurf. Ja, das ist dann der Versuch, sich auf denjenigen zu verlassen, der wahrscheinlich diese Verantwortung, diese Last für diesen letzten Abschluss dann auch tragen kann. Aber mir kam da schon so vor, dass es eben auch bei den anderen kaum noch gereicht hätte für diesen letzten Wurf. Und insofern war das dann auch eine Mischung eben aus dieser, ja, mentalen Gier, die die MT vorgelebt hat von Anfang auf diesen Titel, plus aber dann auch die Kadertiefe. Also Amin Damul hat auch ein überragendes Wochenende gespielt. Erik Balenciaga konnte sich's leisten, irgendwie bis zur 50. Minute im Finale gar nicht selber zu treffen. Die MT hatte da personell und dann eben auch Energie, reservetechnisch mehr Optionen.
Jetzt müssen wir noch darüber diskutieren, Vince, weil ich finde das ganz wichtig, was das für Konsequenzen hat. Ja, also die erste Konsequenz ist natürlich, dass die MT Melsung jetzt in der kommenden Saison in der Champions League spielen kann.
Ja, also sehr, sehr sicher. Müssen wir immer noch so eine Fußnote dran machen. Wenn die SG Flensburg-Handewitt jetzt nicht Zweiter wird in der Liga und die Füchse Berlin nicht die Champions League gewinnen, dann ist das nach unserer Auffassung, nach allem, was wir von der ERF bis hin so zur Interpretation vorgelegt bekommen haben, der Fall, dass die MT Melsung nächstes Jahr Champions League spielt. Ja.
Und die SG Flensburg-Handewitt nicht und der THW Kiel nicht. Und aktuell ist es so, wenn es so bleiben würde, wie es ist in der Bundesliga, spielt der THW Kiel auch maximal über eine Wildcard. Es gibt eine Wildcard für die European League international. Auch das ist eine dicke Nummer.
Ja, also das wird den Kielern nicht schmecken. Ich gehe mal davon aus, dass sie diese Wildcard bekommen. Wir haben 5 Startplätze, die uns zustehen. Aktuell gehen wir davon aus, dass 3 Teams in der Champions League antreten, dass der VfL Gummersbach als Viertplatzierter dann die European League Qualifikation bekommt und der Bergische HC als Vizepokalsieger nach den Füchsen nachrückt in die European League. Und dieser 6. Platz, wenn es die denn dann gibt, per Upgrade an den THW Kiel geht, als 5. der Liga. Und dass sie Kieler darauf angewiesen sind, sozusagen dieses Upgrade zu bekommen, um überhaupt international zu spielen. Das ist natürlich im Selbstverständnis, glaube ich, aber auch in der Außenwirkung und auch für die Fans ganz schwer zu ertragen.
Ich muss da korrigieren. tue ich ungerne. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen Upgrade und Wildcard. Ein Upgrade kannst du beantragen, wenn du für einen Wettbewerb qualifiziert bist und in den höheren Wettbewerb möchtest. Beispielsweise bist du für die European League qualifiziert, möchtest aber in die Champions League, dann kannst du ein Upgrade beantragen. In diesem Fall ist es so, dass es eine klassische Wildcard wäre, wie zum Beispiel beim Tennis, bei den Grand Slam Turnieren wird das ja teilweise gemacht. Dann gibt es das auch bei der Handball-Weltmeisterschaft. Deutschland hat mal eine Wildcard bekommen für die WM 2015 in Katar. Das nur nochmal als Erklärung und zum Hintergrund, denn der fünfte Platz reicht per se nicht für eine internationale Qualifikation. Du hast ja gesagt, der Bergische HC rückt über den DHB-Pokal in die European League, wenn die Füchse sich für die Champions League qualifizieren. Gummersbach ist qualifiziert und die SG Flensburg-Handewitt. Also es gibt 6 internationale Startplätze für Deutschland bzw. für die HBL und die sind alle vergeben ohne den THW Kiel. Ich kann mir sehr gut vorstellen und deswegen kann ich auch deinen Gedankengang absolut nachvollziehen, dass die EHF sagt, naja, also wenn es einen Verein gibt, der unbedingt in der European League spielen sollte, ist es natürlich der THW Kiel, weil das ein ganz, ganz großer Name ist. Aber, und das ist das viel Wichtigere, die Champions League findet erneut ohne den THW Kiel statt. Und ich habe mir diese letzte Auszeit von Philipp Jiecher extra nochmal angesehen. Das wirkte schon ein bisschen, ich will nicht sagen planlos, aber müssen da Veränderungen her bei den Zebras, deiner Meinung nach? Müssen die jetzt was tun? Weil sie können es ja nicht so weiterlaufen lassen. Das ist ja jetzt ein Ding, was sich schon über Jahre zieht.
Erstmal vielen Dank für die sprachliche Feinheiten, Korrektur, Aufmerksamkeit von dir. Hast natürlich völlig recht. Was die letzte Auszeit angeht, ich fand es nicht planlos. Philipp Jiecher hat ja einen Spielzug angesagt. Es war eine sehr einfache Lösung. Kann man natürlich so machen, wenn alle darauf warten, jetzt passiert was ganz Spektakuläres. Dann gehst du einfach über den Mittelmann in den Abschluss. Das hat am Ende nicht funktioniert. Insofern ist man danach immer schlauer. Was jetzt die Frage angeht nach Veränderung. Also wenn man sich die Platzierung des THW Kiel anguckt, wenn man sich die letzten Wochen anschaut in der Bundesliga mit 3 Siegen aus 10 Spielen gegen Gegner, gegen die der THW Kiel auch gewinnen muss natürlich, aber auch Niederlagen gegen Gegner oder Unentschieden gegen Gegner, die der THW Kiel weit hinter sich sieht, dann ist das von den Fakten her natürlich eine berechtigte Frage, auch die Trainerfrage zu stellen. Für mich ist immer das Entscheidende, was ist denn intern der Fall? Wie gut verstehen sich Spieler und Trainer noch, Mannschaft und Trainer? Wie ist da das Verhältnis? Jetzt kann man bei den Kielern natürlich auch sagen, mit Skippy und mit Emil Madsen sind 2 absolute Schlüsselspieler ausgefallen. Ist das am Ende die Schuld des Trainers? Da bin ich ganz klar bei nein. Muss der Sportvorstand und der Trainer in Absprache miteinander dafür sorgen, dass es genug Reserven gibt, um diese Ausfälle zu kompensieren? Weil diese Ausfälle hat im Normalfall jede Mannschaft dann auch mal während einer Saison, da bin ich bei ja. Also ich glaube, die Verantwortung, die liegt schon in der administrativen Ebene, ob jetzt beim Trainer alleine oder dann eben auch bei der sportlichen Leitung oder irgendwo dazwischen. Das kann ich abschließend nicht beurteilen. In meiner Einschätzung oder in meiner Beobachtung wurde dieser Umbruch von der Generation, die vielleicht unter Philipp Jiecher auch die Champions League gewonnen hat, hin zur nächsten Generation, also die jetzt eigentlich kommen mit Dom Makuz oder auch mit Julian Köster, vielleicht 1 oder 2 Jahre zu spät eingeleitet. Weil jetzt hast du einen Kader, der, so hat es Dago Sigurdsson am Wochenende gesagt, keinen modernen Handball spielt. Vor allem was den Rückraum betrifft, eben noch dieses ja, eher veraltete Modell des statischen Rückraumangriffs mit wurfgewaltigen Halben noch spielt, dadurch auch irgendwie sehr ausrechenbar wirkt und eben sehr, sehr wenig Tempo im Spiel hat. Das ist offensichtlich, dass der THW sich da nicht früh genug und schnell genug angepasst hat und entwickelt hat und vor allem nicht mehr eine Mannschaft ist, die sozusagen den Takt vorgibt und den Handball progressiv von vorne dominiert. Das sind jetzt andere Mannschaften wie der SC Magdeburg und wie die Füchse Berlin. Und ich glaube, das ist für die Kieler momentan halt auch ein großer Pain für alle Fans, für alle, die es mit dem Verein halten, das zu sehen. Und wenn man sich die Reaktion anschaut, die der THW bekommt auf Social Media, da sind natürlich auch immer die unzufriedenen Leute, die lauten. Aber das sind schon sehr, sehr deutliche Worte, die da einprasseln auf den Verein und die Mannschaft und die Führungsriege.
Ich würde halt auch nicht sagen, wenn es jetzt eine Saison wäre, die mal schlecht gelaufen wäre. Das ist aber nicht der Fall. Das ist jetzt eine Geschichte, die sich schon über ein paar Saisons zieht. Und wenn wir jetzt mal auf die Tabelle schauen und uns auch den Restspielplan ansehen. Kiel spielt jetzt am Mittwoch in Minden. Für die geht es um alles. Kiel kommt aus einem Final Four. Minden konnte sich ausruhen und so weiter. Jetzt mal angenommen, GWD gewinnt das Ding irgendwie. Und Lemgo gewinnt sein Heimspiel gegen Leipzig. Kann Lemgo mit einem Sieg am letzten Spieltag in Kiel sogar noch am THW vorbeiziehen? Ja, also das ist völlig absurd. Und dann hätte Kiel 26 Minuspunkte. Ich weiß nicht, wann die das letzte Mal 26 Minuspunkte hatten. Das muss schon ewig her sein. Ich habe mir da auch ein paar Informationen rausgesucht. Und dann haben die Leute irgendwie geschrieben, ja, das ist die höchste Anzahl an Minuspunkten seit dann und dann. Und auch was die Tordifferenz angeht, das spricht alles halt nicht für den THW Kiel. Und du hast dieses Versäumnis schon angesprochen. Sie waren nicht schnell genug mit diesem Umbruch. Ist natürlich auch immer die Frage, welche Spieler man auch bekommt. Und wenn wir jetzt aber mal in den Tabellenkeller schauen, da möchte ich auch noch ganz kurz drauf eingehen. Der Bergische HC hat sich gerettet. Mit einem Sieg beim HC Erlangen, sind sogar an Erlangen vorbeigezogen in der Tabelle. Das bedeutet jetzt, de facto ist auch der SC DHFK Leipzig mehr oder weniger abgestiegen, weil sie das nicht mehr schaffen werden, die Tordifferenz zur HSG Wetzlar aufzuholen. Rein theoretisch könnten sie noch drinbleiben. Und wir haben ja am letzten Spieltag dieses Duell Leipzig gegen Minden. Wetzlar spielt jetzt noch am Donnerstag in Hamburg und dann zum Abschluss zu Hause gegen den SC Magdeburg. Gehst du von einem Wetzlarer Klassenerhalt aus? Das wäre jetzt ein ganz einfaches Jahr.
Das Jahr kriegst du von mir auch. Ich weiß, dass bei Minden auch die Kräfte schwinden. Also Alex Weck ist ja raus. Das letzte Spiel in Gummersbach haben sie auch schon dezimiert bestreiten müssen. Da war Heidkamp nicht dabei und Vorlicek in der zweiten Halbzeit, weil da irgendwie ein Virus rumgegangen ist. Magen-Darm-Geschichte. Allein wenn Vorlicek nicht spielen kann und Weck, dann fehlen ihnen halt die beiden wichtigsten Spieler auf den Halbpositionen. Ohne die gibt es so gut wie keine Torgefahr. Und die HSG Wetzlar hat sich ganz, ganz offensichtlich stabilisiert seit dem Winter. Da hat man so ein bisschen wie Erlangen im letzten Jahr im Winter dann nochmal die Weichen gestellt und sich nochmal gestreckt, weil man auch wusste, um was es geht. Und jetzt ist es so, dass die HSG Wetzlar diesen Vorsprung hat. Und ich glaube, bei aller Kritik auch am THW Kiel, ich glaube nicht, dass Minden den THW schlagen wird.
Das ist eine klare Aussage. Und das würde dann bedeuten, die HSG Wetzlar bleibt in der Liga und Minden und der SC DHFK Leipzig müssen runter. Kurze Anmerkung noch von mir. Eine Mannschaft aus Mazedonien hat mal wieder einen Europapokal gewonnen. Und zwar GRK Ohrid, hatte ich letzte Woche erwähnt, hatten knapp gewonnen in Tatabánya mit einem Treffer im Hinspiel in Ungarn. Und jetzt haben sie das Rückspiel zu Hause relativ deutlich für sich entschieden. Also herzlichen Glückwunsch auch nach Mazedonien. Und herzlichen Dank nochmal an dich, Vince. Kurze Pause und dann schauen wir voraus auf das Champions League Final Four bei den Frauen. Wir bleiben international und wie angekündigt wechseln wir von den Männern zu den Frauen und beschäftigen uns mit dem, was am Wochenende ansteht. In Budapest wird die europäische Krone bei den Frauen vergeben und mit dabei sind zwei Mannschaften aus Frankreich, Metz und Brest, der Titelverteidiger aus Győr und eine Mannschaft, die schon mal dort in Budapest eine Party versaut hat. Das ist Cezeme aus Bukarest. Und wer war damals mit dabei? Ich bin mir relativ sicher und lege meine Hand dafür ins Feuer, dass er sich noch dran erinnert, als wäre es gestern gewesen. Björn Parzen, hallo Björn.
Hallo, als wäre es gestern gewesen, sehe ich Bella Gulden nach ihrem 15. Treffer im Finale, dem letzten 7 Meter, und wie sie dann freudig Richtung Siederpodest geht. Genau, ich war da.
Ja, ich kann mich sehr, sehr gut an dieses Spiel erinnern. Ich bin zwar nicht in der Halle gewesen, aber das war tatsächlich eine absolute Gala von Bella Gulden. Ist schon 10 Jahre her mittlerweile. 2016 hat Cezeme die Champions League gewonnen und auf eine spektakuläre Art und Weise. Aber mittlerweile findet es ja in einer größeren Halle statt seit einiger Zeit. Und sie sind rausgegangen aus der Pablo Arena in den MWM-Dom. Vielleicht die schönste neue moderne Arena in ganz Europa, finde ich zumindest. Also die, die ich gesehen habe. Ich bin immer wieder begeistert. Aber lass uns vorausblicken auf das, was passieren wird. Sprechen wir zunächst mal über das erste Halbfinale, das um 15 Uhr ausgetragen wird zwischen Metz und Cezeme. Das Erstaunliche ist, wir sprechen hier über zwei Serienmeister. Zwei Vereine, die ihre nationalen Ligen in der Regel absolut dominieren. So war es in der Vorsaison. Metz hat die Meisterschaft und den Pokal gewonnen. So war es in der Vorsaison auch in Rumänien, da hat Cezeme Meisterschaft und Pokal gewonnen. Und man ist in diese Spielzeit gegangen und hat gedacht, naja, das wird ja sowieso wieder passieren. Aber beide Vereine sind nicht nationaler Meister geworden. Metz hat zumindest den Pokal gewonnen. Cezeme ist komplett leer ausgegangen. Aber die neue Trainerin Bojana Popovic hat es im Laufe der Saison geschafft, diese Mannschaft zumindest international absolut zu stabilisieren. Was ist das für ein Duell? Fangen wir zunächst mal mit der Mannschaft von Popovic an, von Cezeme, die ja auch das erste Mal seit Ewigkeiten wieder beim Final Four mit dabei ist.
Ja, wenn man die Geschichte dieses Clubs sieht in diesem Final Four Turnieren, 2016 qualifizieren sich als Champions League Neuling sofort für das Finalturnier, gewinnen das, wie gesagt, wir haben es eben gesagt, nach 7-Meter-Werfen. Man muss kurz zurückdenken, was war 2016 für ein Jahr? Das Jahr der Überraschungen auf europäischer Ebene. Die deutschen Männer werden Europameister. Kielce dreht ein -8 im Männerfinale. Und völlig überraschend, der Debütant Cezem Bukarest schlägt den großen Favoriten Győr nach 7-Meter-Werfen. Und dann haben sie sich noch zweimal qualifiziert, 17 und 18, haben zweimal das Finale verpasst. Und dann nichts mehr. Und sie sind tragischerweise 7-mal im Viertelfinale und 1-mal im Achtelfinale, also in den Playoffs, gescheitert. Und war irgendwie so eine niemals endende Serie. Es war, wir kommen ja gleich auch noch auf die Serie von Metz in Budapest zu sprechen, es war die Serie, meistens trafen sie auf Team Esbjerg im Viertelfinale und sind ausgeschieden. Dieses Jahr trafen sie wieder auf Team Esbjerg im Viertelfinale und sind weitergekommen. Und du hast einen Namen genannt, seitdem Bojana Popovic da als montenegrinischer General die Zügel angezogen hat von Adi Vasile, da klappt das auch international. Und du hast es auch angesprochen, national. Ich habe zufällig Nina Engel vergangenes Wochenende beim European League Finalturnier in Hamburg getroffen. Und sie wird ja zum neuen rumänischen Meister wechseln nach Bistrița. Und Bukarest, wie du es gesagt hast, kein Meister, kein Pokalsieger. Ich glaube, diese Konstellation ist ja ungefähr was, wenn THW Kiel titellos bleibt. Aber in der Champions League haben sie sich jetzt wirklich berappelt. Sie haben das Achtelfinale überspringen können, sind dann sehr souverän im Rückspiel gegen Esbjerg weitergekommen. Und man muss wirklich sehen, das ist ja eine sehr internationale Mannschaft. Wer glaubt, das sei das rumänische Nationalteam, liegt da ja falsch. Es sind ja sehr viele Spielerinnen, auch aus Montenegro, eben wie Bojana Popovic, eine meiner Lieblingsspielerinnen, so für mich das Kampfschwein des Frauenhandballs, Georgina Jaukovic. Und da sind ja noch einige andere dabei. Wir haben jetzt zum Beispiel Gabi Moreski, die früher in Bietigheim im Tor stand. Wir haben mit Brinovic eine weitere Montenegrinerin. Wir haben viele Däninnen dabei. Also da ist ja eher die Rumänin in der Unterzahl, hätte ich jetzt fast so gesagt. Aber sie haben dann eben sehr internationale Mannschaft, die in den vergangenen Jahren trotz eines Superkaders eben auch häufiger mal gescheitert war oder konstant eigentlich. Und ich glaube, das hat schon ein bisschen was mit der Person von Bojana Popovic zu tun, dass sie dieses Jahr eben es dann wieder mal bis nach Budapest geschafft haben.
Das sehe ich auch so. Das Duo im Tor finde ich extrem stark und auch ausgeglichen mit Evelina Eriksson und Gabi Moreski, hast du ja schon angesprochen. Und was diese Mannschaft auch auszeichnet, und das ist interessant, sie haben keine Spielerin mit dabei, die über 100 Treffer erzielt hat. Die beste Torschützin ist Elisabeth Omoregi, die im Sommer nach Ungarn wechseln wird zur FTC, die sich in den letzten 1-2 Jahren nochmal enorm nach vorne entwickelt hat. Ist ja mittlerweile 29 Jahre alt, die Slowenin. Aber sie haben, wenn ich das jetzt richtig gezählt habe, 7 Spielerinnen im Kader, die über 30 Treffer erzielt haben. Und das zeigt natürlich auch relativ deutlich auf, dass die tief besetzt sind. Also das ist keine Mannschaft, die von einem absoluten Star lebt, sondern die kommen über das Kollektiv. Das macht die gefährlich.
Das auf jeden Fall. Was eben auch ein Schwachpunkt oder ein Problem dieses Vereins war, die haben ja zu jeder Saison quasi die halbe Mannschaft gewechselt. Da kamen 7 und es gingen 8 oder es kamen 9 und es gingen 10. Und da war immer ein einziges Kommen und Gehen. Das ist ja für die neue Saison auch wieder so. Ich glaube, man hat die meisten Verträge nicht verlängert oder den Spielerinnen gesagt, sie können gehen, bevor Popovic Trainerin wurde. Und da gehen jetzt ja wirklich einige. Omoretti ist ja nur ein Name. Und es war eben eine lange Tradition, in Anführungszeichen, dass man die Mannschaft komplett wild durcheinander gewürfelt. Dann hat sehr lange an Adi Vasile als Trainer festgehalten, weil normalerweise war es vorher auch so. Du verlierst 2 Spiele in der rumänischen Liga und bums, warst du weg als Trainer. Das kann Jakob Westergaard bestätigen, das kann Per Johansson bestätigen und viele andere auch. Jetzt wird es eben mal spannend, ob Bojana Popovic jetzt auch mal die Zeit bekommt, um die Mannschaft richtig aufzubauen. Aber ich glaube, man wird da eben sehr intensiv am kurzfristigen Erfolg gemessen. Und der ist jetzt eben da, dadurch, dass sie in Budapest dabei sind. Und für mich ist dieses Halbfinale im Gegensatz zum anderen ein absolutes 50-50-Halbfinale.
Metz hat eine, wie immer, sehr, sehr gute Mannschaft. Ja? Emmanuel Maillonat muss auch jeden Sommer, weil du das gerade ja bei Chesemer auch so betont hast, Leistungsträgerinnen ersetzen, die dann irgendwo mehr Geld verdienen können, vorzugsweise in Győr. Ja? Da gab es ja einige Abgänge in den vergangenen Jahren aus Metz in Richtung Ungarn. Aber er schafft es immer wieder dafür zu sorgen, dass diese Mannschaft erstens einen attraktiven Handball spielt und zweitens den Weg nach Budapest schafft. Und das finde ich äußerst bemerkenswert. Im vergangenen Sommer habe ich in Viborg im Trainingslager von Metz relativ lange mal mit ihm zusammengesessen und auch darüber diskutiert, wie er es endlich schaffen kann, mal das Finale zu erreichen. Denn Metz versucht es immer und immer wieder und ich erinnere mich besonders gut an das 2024er Final Four, wo sie gegen Bietigheim gespielt haben und der haushohe Favorit gewesen sind. Jetzt muss man natürlich sagen, Bietigheim kam damals mit einem unfassbaren Momentum in den Playoffs gegen IKAS gewonnen, im Viertelfinale gegen Odense gewonnen und keiner hatte mit denen in Budapest im Ansatz gerechnet. Aber diesen Flow haben sie mitgenommen und sie haben dann Metz auch relativ souverän tatsächlich im Halbfinale geschlagen. Aber was muss Metz machen oder was muss Maillonat vielleicht anders machen als bei den vergangenen Auftritten in Budapest, damit es mit seiner Mannschaft endlich mal für den Finaleinzug reicht? Denn mein Gefühl aktuell, Björn, ist, Bukarest wird's machen.
Da gebe ich dir recht. Und genau wegen dieser Serie, ich weiß es nicht. Also Metz spielt eine herausragende Champions-League-Saison, bis sie sich in den Flieger nach Budapest setzen. Und irgendwie beim Ankunft vor dieser MBM-Halle, ich weiß nicht, ob sie in die Hose machen oder geschockt sind. Ich würde es jetzt nicht mal, dass sie hochnäsig oder nicht, dass sie einfach da rangeht und sagt, wir sind der Favorit. Ich weiß es nicht. Jedes Jahr in Budapest schafft es Metz nicht, in dieses Finale zu kommen. Sie haben immer super Torfrauen, sie haben immer eine super Abwehr und dann im Angriff dann teilweise aber wirklich Bälle verworfen wie verrückt. Du sprichst das Jahr 24 an gegen Bietigheim, das Jahr 25 gegen Odense war genauso. Sie sind eigentlich immer der Favorit. Vielleicht müssen sie sich in Metz, wenn sie abfliegen, nach Budapest einfach mal einreden, wir sind der absolute Underdog. Alle anderen sind viel besser als wir. Und wenn wir dahin kommen, wir müssen einfach leicht aufspielen. Vielleicht, ich glaube nicht, dass es an der taktischen Einstellung von Emmanuel Maillonat liegt. Wobei ich auch schon mal gehört habe, er würde bei entscheidenden Spielen die Spielerinnen auch überfrachten mit seinem Input. Also sein Flipchart wäre 32 Seiten mit allen taktischen Vorgaben. Vielleicht muss Emmanuel Maillonat einfach auch mal sagen, ich lasse dieses Flipchart zu Hause und mache nur 2-3 Dinge. Aber vom Kader her, auch dieses Jahr wieder. Ich meine, die Unterschiedsspielerin, die es machen könnte, ist Johanna Bunzen, die Torfrau. Wir haben eben die Torhüterin von CSM geredet. Johanna Bunzen letztes Jahr noch in Bietigheim bzw. in Ludwigsburg. Sie hat eine überragende Saison gespielt in Metz und sie kann vielleicht diese Sache machen, wenn man es sonst so sieht, was sie an Spielerinnen haben. Sarah Buktit am Kreis. Dann natürlich die beiden jungen Französinnen mit Lena Cranvaux und Lucy Granier. Dann haben sie mit Chloé Valentini eine super starke Außen. Also man muss wirklich sehen, der Kader ist klasse. Ich weiß nicht, was man da mental, welchen Schalter man da umlegen müsste.
Also ich habe mit ihm vor allem darüber diskutiert, weil ich mich noch sehr gut daran erinnern kann, dass er im Vorjahr Cléopâtre Dalleux sehr lange im Tor gelassen hat und die hat eigentlich nichts gehalten. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, warum wechselt er denn die Torhüterin nicht? Und dann hat er mir erklärt, er hat das deswegen nicht gemacht, weil sie im Spiel davor in der Liga am Ende angefangen hat, alles zu halten. Muss man vielleicht sagen, dass dieses Ingame-Coaching dann doch den Unterschied macht? Maillonat ist zu vorbereitet, du hast es gerade ein bisschen angedeutet, ja, vielleicht zu vorbereitet und dann nicht spontan genug und ein bisschen gefangen in seinem taktischen Denken?
Das kann gut sein. Also, dass er auch zu viel da reinpacken will, dass er eben sagt, okay, wenn A nicht klappt, brauchen wir B oder C und nicht einfach sagt, wenn A nicht klappt, versucht irgendwas, so ungefähr, dass er da vielleicht ein bisschen mehr Spielräume auch den Spielerinnen lässt. Ich weiß es nicht, ob es mental ist, dass man, wenn man diese Halle sieht, denkt, wow, das ist zu groß für uns. Und irgendwie habe ich im Gefühl, sie sind, wenn man die Saison betrachtet, eigentlich der Favorit in dem Halbfinale. Aber wenn man die Konstellation sieht, glaube ich eigentlich an Bukarest als Finalgegner des zweiten Halbfinals, über das wir jetzt gleich noch sprechen.
Ja, es ist kurios. Ne? Eigentlich kann man das gar nicht glauben, dass man sagt, Bukarest kommt nach Ewigkeiten mal wieder nach Budapest und wahrscheinlich gewinnen sie jetzt dieses Halbfinale. Aber es ist auch irgendwie mein Gefühl, auch wenn ich natürlich Metz sehr gönnen würde, endlich mal dieses verdammte Endspiel zu erreichen, dann kommen wir zum anderen Halbfinale.
Auf jeden Fall.
Du hast ja vorhin schon angedeutet, für dich, Gyor, ganz klar der Favorit. Brest ist Außenseiter. Aber Brest hat eine Spielerin, der ist egal, ob sie Außenseiter sind oder nicht. Und das ist Anna Vjakireva. Und die hat das Ding ja schon mal gewonnen mit den Vipers. Also die weiß ganz genau, wie man da aufzutreten hat. Gibst du denen gar keine Chance?
Also ich sage es einmal so. Anna Vjakireva ist eine, dann natürlich Anna Groß ist eine andere. Und wenn man in der Geschichte des Turniers in Budapest zurückblickt, erstes Turnier nach Covid, 2021, Halbfinale, großer Außenseiter, Brest-Bretagne, Halbfinalgegner, großer Favorit, Audieto Gyor. Und wer gewinnt? Brest, verliert dann aber das Finale gegen Christian Sand. Natürlich hat man da immer eine Chance. Aber ich sage nochmal, diese Konstellation, Gyor mit der Mannschaft, die sie hat, gegen Vjakireva und 15 andere, hätte ich jetzt fast gesagt, und 18.000, 19.000 Zuschauer. Also das ist schon eine Wucht, die da auf Brest zukommt. Natürlich müssen wir auch sprechen, eine deutsche Spielerin bei Brest, der mit dabei ist, Annika Lott. Ich sag mal, sie haben den großen Vorteil, sie haben da gar nichts zu verlieren. Gerade in der Konstellation, dass sie gegen den großen Favoriten spielen, die kann das Feld geben, wenn du mit 10 verlierst, verlierst du eben mit 10. Und wenn du mit 5 gewinnst oder mit einem gewinnst, ist die Riesensensation perfekt. Also das ist wirklich, die psychologische Ausgangslage ist deutlich besser für Brest. Aber normalerweise, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Aber ich habe schon häufiger falsch gelegen. Deswegen, ich lasse mich gerne von anderen überzeugen, dass Brest es schaffen kann.
Ich bin deswegen nicht so sehr von Brest überzeugt, weil sie keine Weltklasse-Torhüterin in ihren Reihen haben. Ja, Florian André und Camille Depuisé, das sind gute Torhüterinnen, aber Weltklasse stellen die eben nicht dar. Brauchst du denn nicht eine Weltklasse-Torhüterin, um so einen Riesenschocker hinzulegen?
Brauchst eigentlich zwei. Und da haben wir eben über die Gespanne der beiden anderen geredet. Also ich sage auch bei Brest, das ist genau die Schwachstelle. Sie haben einen tollen Angriff, auch einen sehr variabel spielenden Angriff. Sie können von außen treffen, sie sind stark von allen Rückraumpositionen, sie können schnell spielen, langsam sehr viel. Die Abwehr ist solide, aber dahinter kommt eben nicht viel. Das ist genau das Problem, wie du gerade gesagt hast, dass es eben da die Sache ist. Das einzige Momentum oder den psychologischen Faktor, den sie mitnehmen können, ist eben, sie sind französischer Meister gerade geworden. Sie sind punktgleich zwar mit Metz, aber sie haben den Meistertitel gewonnen. Und so etwas kann natürlich motivieren und zu sagen, komm, wir haben Brest in der Liga hinter uns gelassen nach 26 Spieltagen. Wir können in einem Spiel vielleicht auch gegen Jörg gewinnen. Aber irgendwie, ich weiß es nicht so recht, wie es gehen soll. Also du brauchst irgendeine Sensationstat. Ich sag mal sowas wie Florian André hält 15 Bälle in der ersten Halbzeit oder sowas.
Ich sehe es irgendwie nicht kommen, weißt du? Also manchmal hat man ja so eine Vorstellung, dass irgendetwas passiert, wo eine Spielerin über sich hinaus wächst oder es eine bestimmte Konstellation gibt, die für eine Mannschaft spricht. Aber tatsächlich bin ich sehr begeistert davon, dass Gyor in der Lage war, in dieser Saison auch mit den Ausfällen, die sie hatten, vor allem am Kreis, relativ souverän durch diese Gruppenphase zu gehen, überhaupt gar keine Probleme zu haben. Und im Viertelfinale haben sie Odense aber auch so dermaßen aus der Halle geschossen, dass es für die Dänen richtig peinlich war. Also sie sind auch noch dazu in einer extrem guten Verfassung.
Das sehe ich auch so. Und einige von den Ausfällen, die Anfang der Saison nicht dabei waren, kamen auch so langsam wieder zurück. Und ich sage, sie haben wirklich eine sehr souveräne Saison international gespielt. Ich glaube, sie haben ein Spiel nur verloren. Und gerade der Auftritt im Viertelfinale gegen Odense zu Hause, natürlich nachher, aber auch in Odense, das war schon meisterlich, sage ich jetzt mal. Odense ist ja jetzt auch keine Kirmestruppe. Deswegen, also wie sie diese Spiele gemeistert haben und auch dann dieser, ich nenne es mal diese Gier oder dieser Hunger, selbst wenn ich das Hinspiel klar gewonnen habe, im Rückspiel noch so lange Vollgas zu geben, bis ich mit 10 gewinne, das war schon, also ich glaube, die wollten auch im zweiten Spiel so ein Zeichen setzen an die Konkurrenz. Sie wussten ja damals noch nicht, wer ihr Halbfinalgegner oder wer überhaupt nach Budapest kommt, das so aussehen sollte. Und genauso geht es der Mannschaft, die gegen uns in Budapest auftritt.
Tja, was soll man jetzt noch sagen? Also, wir haben rausgehört, Prest ist der klare Außenseiter. Dein Gefühl sagt nicht nur Gör, sondern natürlich auch dein Verstand. Und es ist auch absolut nachvollziehbar.
Schön, wenn du mir diesen attestierst.
Ja, immerhin. Ja, immerhin. Also so kollegial bin ich dann doch noch nach vielen Jahren. Aber im anderen Halbfinale ist der Instinkt ganz klar Cezeme Bukarest. Es ist kurios, Björn. Ich kann es nicht anders sagen. Also das ist genau die Mannschaft, wo ich gedacht habe, wenn Metz ins Finale kommen möchte, dann ist das mieseste Los. Weil gegen Gör kannst du irgendwie befreit aufspielen. Gegen Brest glaube ich nach dem Sieg zuletzt in der Liga, auch wenn es dann nicht gereicht hat, um das direkte Duell zu gewinnen, weshalb halt Brest dann französischer Meister geworden ist. Du hast ja gerade auch gesagt, punktgleich. Da war mein Gefühl, ja, wenn sie Brest bekommen, dann werden sie es in Budapest schon irgendwie rocken. Aber Cezeme ist maximal undankbar und deswegen ist mein Finaltipp auch Cezeme gegen Gör. Ich glaube aber, dann siegt am Ende einfach der deutlich breitere Kader.
Dann siegt am Ende Gör wegen breiterem Kader, Zuschauerunterstützung, aber ziemlich knapp. Also ich glaube nicht, dass Gör da so einen klaren, also wo man zur Halbzeit schon seinen Text fertig schreiben kann und nur noch das Endergebnis einfügen muss. An so ein Spiel glaube ich nicht. Ich glaube, dass Bukarest da lange mithält. Und es ist natürlich dann noch ein tolles Duell von zwei komplett unterschiedlichen Trainercharakteren mit Per Johansson und Bojana Popovic. Und deswegen auch da lohnt sich der Blick dann ein bisschen drauf. Aber wie gesagt, wir haben das jetzt mal so vorher gesagt, vielleicht schafft es Metz ja doch.
Wir sagen das so vorher. Hier kommt jetzt die Wahrheit, was wirklich passiert. Im ersten Halbfinale hält Johanna Bunzen 42%. Metz kommt problemlos ins Endspiel. Im zweiten Duell Anna Wiakereva 14 Tore. Brest kommt ins Endspiel. Ja, so wird's kommen.
Damit hätten wir dann übrigens auch den ersten französischen Champions-League-Sieger der Frau. Also in der Konstellation wüssten wir dann, wie es kommt. Es hat noch nie eine französische Mannschaft die Frauen-Champions-League gewonnen. Also es wäre dann eine Premiere.
Ja, ist das nicht kurios? So eine gute Nationalmannschaft über viele, viele Jahre. Zwei tolle Vereine, die immer wieder mit dabei sind in Budapest und noch nie den Titel geholt. Das ist echt nicht zu fassen.
Aber wenn sich eine Klammer schließen sollte, müsste eigentlich Bukarest gewinnen. Nach 2016, wo Bukarest gewonnen hat, gab es nur noch zwei Sieger. Das waren dreimal die Vipers und fünfmal Gör. So, und jetzt also würde sich die Klammer schließen, wenn Bukarest 10 Jahre später das Ding wieder gewinnt und würde dann quasi die Vipers und Gör umklammern mit diesen beiden Siegen. Habt das im Hinterkopf.
Ja, ich bin echt gespannt und freue mich darauf, dann natürlich auch zurückzublicken auf das, was in der ungarischen Hauptstadt passiert ist. Übrigens ein großes Thema. Es gab ja einen Wechsel in der Politik an der Spitze. Es gibt einen neuen Ministerpräsidenten in Ungarn und ich habe auch schon gehört, dass sich da ein bisschen was ändern soll, was die Unterstützung der Politik in Richtung Sport angeht, was Sponsoring angeht. Also da bleibe ich auf jeden Fall dran an dem Thema, denn das könnte natürlich ein großer Einschnitt sein für den europäischen Handball. Björn, nochmal danke in deine Richtung. Kurze Pause. Wir bleiben dann beim Frauenhandball und schauen auf die Finalserie der deutschen Meisterschaft zwischen Blomberg und Dortmund. So, ein Thema haben wir noch in der heutigen Ausgabe und ich bin sehr gespannt, was mein Kollege sagen wird und wie er alles beurteilt, was er gesehen hat. Und es geht um das Finale der Handball-Bundesliga Frauen, Spiel Nummer 3 zwischen der HSG Blomberg-Lippe und Borussia Dortmund. Ihr habt es alle längst mitbekommen. Die HSG hat den ersten Titel der Vereinsgeschichte geholt und ist tatsächlich deutscher Meister. Und das bespreche ich mit Christian Stein von Handball World. Hallo Christian.
Hallo Sascha, und ich werde dich mal direkt korrigieren. Natürlich ist nicht der erste Titel der Vereinsgeschichte, weil in der Jugend sind sie ja schon ein paar Mal Meister geworden.
Ja, na gut, okay, das lasse ich gelten. Das ist korrekt, auf jeden Fall. Unter anderem übrigens mit Nike Kühne. Also die hat jetzt den nächsten Titel geholt. Dann lass es uns anders sagen, den ersten Titel der Vereinsgeschichte bei den Erwachsenen. So ist es dann korrekt. Also herzlichen Glückwunsch an die HSG Blomberg-Lippe. Wie ich finde, über die gesamte Saison gesehen eine hochverdiente Meisterschaft. Sie haben jedes Heimspiel gewonnen. Das muss man auch erstmal schaffen. Und da merkt man mal, dass es wichtig sein kann, am Ende der Hauptrunde auf dem ersten Platz zu landen. 4 Minuspunkte hatten sie durch 2 Niederlagen. Ich meine, sie haben verloren in Dortmund und sie haben verloren gegen Oldenburg. Der BVB hatte zu Beginn der Spielzeit in Bensheim verloren. Dann haben sie ein Unentschieden hingelegt zu Hause gegen den damals tabellenletzten Buxtehuder SV. Und dann sollte man vielleicht mal dazu erwähnen, das war das erste Mal seit irgendwann Anfang, Mitte der 80er Jahre, dass ein Tabellenführer in der Handball-Bundesliga Frauen gegen das Schlusslicht zu Hause nicht gewonnen hat. Also Wahnsinn, eine unfassbar lange Serie, über 30 Jahre. Und dann hat der BVB noch am letzten Spieltag der Hauptrunde in Blomberg verloren. Das heißt, dieses Unentschieden gegen Buxtehude kann dann den Ausschlag gegeben haben, warum sie jetzt nicht deutscher Meister geworden sind beim BVB. Und es war ein sehr ausgeglichenes Spiel über weite Phasen. Die HSG ist mit einer Führung von einem Treffer in die Pause gegangen. Und das lag unter anderem daran, weil Deborah Lasurs mit dem Pausenpfiff noch einen 7 Meter verworfen hat. Dementsprechend dann nochmal großer Jubel auch in der Halle. Und die Mannschaft ist, glaube ich, dann entsprechend viel Energie auch in die Kabine gegangen. Und als sie dann wieder aus der Kabine rauskam, war ganz klar zu erkennen, wer dann am Ende deutscher Meister wird. Christian, was sagst du denn zu diesem Spiel?
Also erstmal herzlichen Glückwunsch an die HSG Blomberg-Lippe. Ich muss wirklich sagen, sowas von verdient, auch diese Leistung im dritten Finale, wirklich da mentale Stärke zu zeigen, sich auch nicht von komischen Pfiffen aus dem Konzept bringen zu lassen. Da wären andere Mannschaften durchaus irgendwie mal eingeknickt. Gerade wenn ich an diese Szene in der 8. Minute denke, da reden wir mit Sicherheit gleich auch noch ein bisschen drüber. Aber wie man da einfach gespielt hat, auch wenn Dortmund mal 1-2 Tore vor war, immer ruhig geblieben, immer sein Spiel durchgezogen und dann am Ende wirklich auch mit dieser Unterstützung in dieser Heimhalle einfach dieses Ding gezogen. Wirklich großen Respekt an die HSG Blomberg-Lippe, an Steffen Birkner, was der da rausgeholt hat aus der Mannschaft und an dieses ganze Team. Unglaublich.
Ja, da kann man nur Respekt zollen und den Hut ziehen, weil sie natürlich auch mit den Umständen in Blomberg arbeiten müssen. Was meine ich damit? Sie haben da nicht irgendwie ein Umfeld zur Verfügung mit ganz, ganz vielen Sponsoren. Sie haben auch nicht wie Borussia Dortmund einen großen Verein mit unfassbar vielen Mitgliedern im Hintergrund. Aber es ist nicht so, wie Steffen Birkner sagte, dass Borussia Dortmund einen Etat von 3 Millionen Euro hat. Das ist nicht korrekt. Auf der vergangenen Jahreshauptversammlung konnte man nämlich genau hören, wie hoch der Etat ist. Der liegt bei knapp über 2 Millionen Euro. Also von daher, das ist ja bekannt und öffentlich, deswegen sollte man da keine falschen Tatsachen irgendwie durch die Welt schicken. Also, wir müssen natürlich über einzelne Szenen reden und eine hast du schon angesprochen in der 8. Spielminute. Da gab es dann eine Zeitstrafe gegen Nike Kühne wegen Schauspielerei. Das war ein Foulspiel von Deborah Lasurs und bevor wir jetzt mit der Aufzeichnung begonnen haben, habe ich dir nochmal ein Video geschickt. Da gab es nämlich jemanden, ich weiß gar nicht von welchem Medium, der stand dann genau richtig, hat das von der Seitenlinie aufgenommen und du hast eine relativ eindeutige Meinung dazu. Ich war oben im Block, habe das von der richtigen Seite aus gesehen und war auch, ja, ich sag mal, verhältnismäßig nah dran. Für mich in der Halle, Christian, das sage ich dir auch ganz ehrlich, bin ich auch davon ausgegangen, dass es kein Foulspiel gewesen ist. Das war meine Wahrnehmung in der Halle. Gepfiffen haben die Brüder Tiagaraya, die ja normalerweise bei den Männern unterwegs sind. Und die Hörer von Kreisab wissen, was ich in der vergangenen Woche zu der Ansetzung von Schulze Tönnies gesagt habe. Vielleicht kann man mal darüber nachdenken, ob es immer die beste Idee ist, Schiedsrichter anzusetzen, die fast nie bei den Frauen pfeifen. Aber was ist deine Meinung zu dieser Situation? Wie hast du es am TV empfunden?
Also erstmal möchte ich sagen, ich finde es durchaus richtig, dass die besten Schiedsrichtergespanne, die wir haben, auch die wichtigsten Spiele pfeifen. Das rechtfertigt sowohl Schulze Tönnies letzte Woche als jetzt auch diese Woche die Tiagarayas dann diese Woche, weil den Status als beste Schiedsrichtergespanne haben sie sich einfach erarbeitet. Nur sie müssen den dann auch Rechnung tragen mit der Leistung auf dem Parkett. Und die hat für mich an diesem Sonntag einfach nicht gestimmt. Ich hoffe, man hat den Mut und entschuldigt sich dann noch bei Nike Kühne, weil da bei dieser Szene Schauspielerei zu unterstellen, boah, da tue ich mich wirklich schwer. Da sage ich dir ganz ehrlich, da sehe ich in der Handball-Bundesliga gerade Spieler wie Simon Pittle, Gisli Christiansson, wo ich viel länger drüber nachdenken würde. Und wenn man da Nike Kühne Schauspielerei unterstellt, dann müssen in der HBL aber jede Woche mindestens 5 Spieler auch vom Platz liegen mit Zeitstrafe für Schauspielerei. Also ganz ehrlich, nee, da ist eine Entschuldigung fällig. Für mich eine klare rote Karte nach der ersten Ansicht, nach der Zeit drüber immer noch. Wenn man da eine Zeitstrafe für Lassos gibt, kann ich auch mitleben. Aber im Normalfall, du hast es erzählt, die hat danach die 7 Meter geworfen im Spiel. Man weiß schon, dass das eine enorme Schwächung gewesen wäre für Dortmund, wenn sie da nach 8 Minuten mit Rot vom Platz geflogen wäre. Auch bei den 7 Metern, fand ich, kam Dortmund deutlich besser weg in der ersten Halbzeit. Also auch wenn da insgesamt zu viele gepfiffen wurden. Aber dass da Blomberg den Kopf oben behalten hat, deswegen nochmal großen Respekt an diese mentale Leistung von Blomberg.
Ja, das ist durchaus eine Frage der Mentalität und Einstellung. Für mich wirkte die HSG über die 3 Spiele insgesamt gieriger. Sie hatten mehr Biss. Sie sind jedem Ball, jedem Abpraller hinterher. Das war jetzt auch gestern so. Also gestern, weil wir am Montag miteinander sprechen. Die Sendung erscheint ja dann erst im Laufe des Dienstags. Aber das ist für mich das ganz Entscheidende, ja, dass du eben dann den Kopf oben behältst und deine Einstellung sich nicht ändert und sich nicht beeinflussen lässt von Entscheidungen, die eventuell falsch sind. Also du merkst, wir haben nicht die komplett gleiche Meinung, weil ich es in der Halle anders wahrgenommen habe. Und das ist ja auch so, wie es die beiden Schiedsrichter wahrgenommen haben, die nochmal eine bessere Perspektive hatten als ich. Ich glaube, das ist genau das, was ich letzte Woche sagen wollte oder meinte, als ich gesagt habe, die Schiedsrichter, die angesetzt werden, die pfeifen selten bis nie im Frauenbereich und können die Spielerinnen nicht so gut einschätzen. Ich möchte den Schiedsrichtern von gestern und auch Schulze Tönnies beileibe nicht die Qualität absprechen. Darum geht es mir nicht. Es geht um die Routine bei der Bewertung von Szenen. Ja, wenn die immer Pittlick und Christiansson pfeifen, dann wissen sie irgendwann, wie sie diese Spieler einzuordnen haben. Wenn sie aber selten bis nie bei den Frauen pfeifen, dann wird es schwer. Unabhängig davon, bist du nicht auch der Meinung, dass in einer Playoff-Finalserie, in der es um die deutsche Meisterschaft geht, insbesondere dann nochmal in einem Spiel 3, der Videobeweis unbedingt Pflicht sein sollte?
Da bin ich unbedingt der Meinung, also der Videobeweis hätte mit Sicherheit hier große Dienste leisten können. Ich denke auch, dass es zumindest in den Playoffs Pflicht sein sollte. Also jetzt können wir darüber reden, nächste Saison, auch wenn es dann wieder Platzierungsrunde um Platz 5, um Europapokalplatz geht oder sowas. Auch da, finde ich, sollte man das machen. Aber es ist natürlich mit Kosten verbunden, dieses Ganze anzuschaffen. Und dann muss man eine Art und Weise finden, dass die Liga in diese Vorleistung geht für die entscheidenden Spiele.
Ja, das finde ich auch, kann man ruhig so sagen. Also von daher ein Appell an die Liga und dazu noch ein Appell auch an die Liga, dass man vielleicht mal darüber nachdenken muss, dass man diejenigen, die dafür verantwortlich sind, für eine ordnungsgemäße Übertragung des Spiels zu sorgen, auch eine ordnungsgemäße Übertragung hinbekommen. Es war jetzt so, es gab für 3 Finalspiele 3 unterschiedliche Kommentatoren und Kommentatorinnen. Es gab 2-mal eine Übertragung nicht aus der Halle. Auch das finde ich unangemessen bei einem Playoff-Finale um die deutsche Meisterschaft. Und man spricht immer von Professionalisierung. Und wenn dann beispielsweise Sport Europe entscheidet, Leute von zu Hause kommentieren zu lassen, wenn der Titel der deutschen Meisterschaft bei den Frauen vergeben wird, weiß ich nicht, ob man davon professionell sprechen kann. Ich sage nicht, dass es dann besser gelaufen wäre, denn die Technik kann immer mal einen Streich spielen. Aber das ist ja eigentlich nicht der Weg, den man gehen sollte. Die Spielerinnen haben es verdient, dass sie dann auch entsprechend gewürdigt werden mit Präsenz vor Ort. Und das war dann eben nicht der Fall und da fehlt mir ein bisschen das Verständnis für. Aber gut, lass uns zurückkehren zum Spiel an sich. Wir müssen ja auch über die Gründe sprechen, warum Blomberg am Ende diesen Titel gewonnen hat. Und ich habe es ja eben gesagt, die kamen mit sehr viel Schwung aus der Kabine. Was hat Borussia Dortmund dann nicht mehr geschafft, um das Spiel eventuell zu drehen? Waren es die, ich glaube, am Ende 4 verworfenen 7 Meter? Waren es andere Punkte?
Ja, natürlich, ne, wenn man den Endstand anguckt, 30-26 und du hast 4 verworfene 7 Meter, ist eine relativ einfache Rechnung. Ich würde das aber insgesamt, ich glaube, so ein bisschen wie Stana Blackman auch im Interview nach dem Spiel gesagt hatte, ein bisschen, ja, sie waren alle nicht 100% da. Und da muss man schon wirklich sagen, woran hat es gelegen? Ja, also was ist im Spiel falsch oder in der Vorbereitung falsch gelaufen, dass die Spielerinnen selber hinterher sagen, wir waren nicht auf 100%. Und das fing also schon in den ersten 5 Minuten eigentlich an. Also ja, du brauchst, glaube ich, 5,5 Minuten bis zum ersten eigenen Tor. Dann fängst du dich, dann bist du eigentlich irgendwie zwischenzeitlich mal vorne in der ersten Halbzeit. Und anstatt dann aber irgendwo nachsetzen zu können, war da nichts. Also immer wieder, ich glaube bei 4-7 oder sowas, gab es auch so eine Situation, wo man eigentlich noch weiter hätte wegziehen können und dann liegt man auf einmal beim 7-8 wieder zurück. Also das war von Dortmund irgendwo, weiß nicht, vielleicht choking on pressure, dass man sich gesagt hat, wir müssen eigentlich den Anspruch haben, hier der Favorit zu sein, auch wenn wir nur Platz 2 in der Hauptrunde waren, aber wir sind Pokalsieger und eigentlich erwartet von uns jeder den Titel. Irgendwie haben sie das nicht auf die Platte gebracht, was sie können.
Was denkst du denn, warum das so war? Warum haben sie nicht auf die Platte gebracht, was sie können?
Ist immer schwer zu sagen. Ich kann nicht in die Köpfe der Spielerinnen reingucken. Was mir ein bisschen, also diese ganze Spielweise von Borussia Dortmund, war mir auch ein bisschen alles zu eindimensional. Es war zu vorhersehbar, wenn es da nicht läuft. Im Zweifel versucht Alina mal den Durchbruch. Oder ja, dann die Würfe von außen hat natürlich auch Veit ganz gut gehabt. Das muss man auch dazu sagen. Da hatte sie dann ihre Stärken, wenn ich es richtig in Erinnerung hatte. Ja, also Melanie Veit war natürlich gestern auch ein ganz wichtiger Faktor für Blomberg, einfach in den wichtigen Situationen. Und ja, das andere war halt auch wirklich diese HSG, die dann halt dieses Selbstvertrauen auch hat. Du hast eben erzählt, mit keinem Heimspiel verloren zu haben. Das brennt sich natürlich in dein Gedächtnis ein. Also du hast, glaube ich, in den letzten 2 Jahren nur ein Spiel gegen Ludwigsburg mal verloren. Alles andere hast du halt gewonnen in den letzten Jahren. Und ich glaube auch, dass gerade dieses Wissen, dass viele Spielerinnen jetzt auch dann hinterher gehen werden und es für sie die letzte Chance ist, dass das nochmal so Energien freigekitzelt hat bei einigen. Und vielleicht in Dortmund war das halt nicht so essentiell. Wenn man jetzt nicht gewinnt, dann hat man halt nächstes Jahr eine Chance. Zumindest viele von denen, die auf dem Platz standen.
Ja, das ist richtig. Aber wenn ich mir ansehe, wie der Kader sich gestaltet dann ab der kommenden Saison, weiß ich nicht, ob der unbedingt besser wird. Ich glaube, dass er tatsächlich nicht besser wird, aber das ist halt nur meine persönliche Meinung. Dazu bekommen sie mit Kai Rothenpieler einen neuen Trainer, der noch nie im Frauenbereich gearbeitet hat. Also der wird sich erst daran gewöhnen müssen. Er wird sich auch daran gewöhnen müssen, falls dem denn so ist. Und davon gehe ich aber aus, dass Borussia Dortmund ein Upgrade für die Champions League beantragen wird und dann höchstwahrscheinlich auch bekommt an diesen Rhythmus, Mittwoch, Wochenende, das kennt er weder als Trainer noch als Spieler und er hat auch 6 Jahre nicht als Trainer gearbeitet, also das ist schon noch ein großes Fragezeichen, vielleicht wird daraus auch ein großes Ausrufezeichen, das wissen wir ja nicht, aber trotzdem ist das keine sichere Nummer und man muss ja eigentlich von Beginn an in der Bundesliga punkten, weil man hat gesehen, jeder Punktverlust kann am Ende darüber entscheiden, ob du die Meisterschaft gewinnst oder nicht und hätte der BVB 2 Heimspiele gehabt, glaube ich schon, dass sie mit der Energie der eigenen Fans dann am Ende den Titel geholt hätten, aber Blomberg hat das besser gemacht. Also das kann man nicht anders sagen. Ich habe natürlich dann auch immer wieder so Gedanken, ja, wenn ich jetzt sehe, Sarah Wachter hatte ja 2 Monate nicht gespielt vor dem Finale. Ihr letzter Einsatz war das Pokalfinal vor Mitte März. Dann hat sie 2 Monate nicht gespielt. Sie hat aber in jedem Finalspiel von Anfang an gespielt und in keinem der Spiele überzeugt. Ihre Quote war jedes Mal auch schlechter als die von Melinda Sikora. Das ist natürlich dann auch so ein Punkt. Ne? Also eventuell eine falsche Personalentscheidung in dem Moment. Ich meine, man hat dann als Trainer oder als Torwarttrainerin, wie Clara Woltering in dem Fall, vielleicht so ein Bauchgefühl. Aber das hat sie eventuell getrügt.
Ja, müssen wir so sagen. Eine Quote von 20% im dritten Finale ist natürlich nicht berühmt. Hängt natürlich auch damit zusammen, lassen keine Abwehrreihe durch. Von daher war das mit Sicherheit ein großer Pluspunkt, gerade die Position im Tor, wenn ich mir angucke, was Melanie Veit und später auch Nicole Rota weggenommen haben an Würfen. Das war schon beeindruckend.
Also nochmal herzlichen Glückwunsch an die HSG Blomberg-Lippe. Was bleibt denn hängen aus dieser Saison der Handball-Bundesliga-Frauen, in der ja noch nicht alles entschieden ist? Es gibt noch ein Relegationsduell zwischen dem SV Union Halle-Neustadt und den Füchsen Berlin, denn der HC Leipzig ist direkt aus der 2. Bundesliga aufgestiegen. Auch da natürlich herzlichen Glückwunsch und Bin gespannt, was diese sehr junge Mannschaft um Marlene Tucholke, Lisa Lammich und Jana Walter in der ersten Liga so leisten wird, wie sich diese drei Spielerinnen auch entwickeln werden. Das wird ja auch sehr interessant mit Hinblick auf die Nationalmannschaft. Und habe ich da noch was vergessen an Entscheidungen? Nee, ich glaube nicht. Aber was bleibt denn hängen aus dieser Saison? Ah ja, Oldenburg hat sich für den Europapokal qualifiziert, das sollten wir auch nicht vergessen, wird an der European League teilnehmen. Also was bleibt hängen aus dieser Spielzeit?
Oh, was bleibt hängen? Ja, eigentlich würde ich mir wünschen, dass man diese Aufmerksamkeit, die man eigentlich mit dem WM-Silber mal sich erarbeitet hat, dass man die in den Verein noch konsequenter umsetzt. Ja, also man hat eigentlich die Chance, eine Bühne zu kriegen, und man muss sie aber auch konsequenter nutzen. Das heißt, sowohl in Social Media, sowohl mit Presse, Mitteilungen, da kann es nicht der Weg sein, dass man irgendwie hobbymäßig Leute schreiben lässt. Da muss man ja professioneller einfach werden in Zukunft, wenn man auch sagen will, man will einen Zuwachs irgendwie haben oder man will mehr Öffentlichkeit haben. Ansonsten wird man halt irgendwie weiterhin in der Nische bleiben. Da muss man investieren. Und ja, ich würde manchmal wünschen, dass die Vereine weniger jammern über selbstverschuldete Sachen. Ja, also wenn ich jetzt Nürtingen habe, die irgendwo sich darüber beschwert haben, dass sie ja keine Lizenz bekommen, weil die Halle zu klein ist, dann weiß ich aber schon, wer damals mit irgendwie alles dabei war, als darüber abgestimmt wurde, wie denn die Hallenstandards werden. Also man darf ja auch nicht vergessen, die Vereine sind die Gesellschafter der HBF. Ja, WF kann nichts machen, wenn die Vereine dagegen sind. Also da muss man künftig mal ein bisschen sich mehr an die eigene Nase fassen und da arbeiten, wo es nötig ist. Und ich glaube, die Handball-Bundesliga-Frauen hat noch viele Schritte zu gehen. Es gehen jetzt viele Vize-Weltmeisterinnen in den kommenden beiden Jahren weg. Da bin ich gespannt, wer da alles nachkommen kann. Und ja, das wird spannend sein zu verfolgen.
Ja, wir haben zum Beispiel Nina Engel, die geht nach Rumänien, Marie Steffen tut das auch und Nike Kühne hat hier ihren Abschied aus der Bundesliga für den Sommer 2027 schon angekündigt. Was glaubst du eigentlich, wie sich Blomberg in der Champions League machen wird? Es gab ja dann immer Diskussionen, werden sie überhaupt in der Champions League spielen? Also mich würde wundern, wenn sie das nicht tun. Und glaubst du, der BVB bekommt dann auch ein Upgrade, wenn sie es beantragen? Ich fände das schon gerechtfertigt. Sie haben ja diese Saison auch die Playoffs erreicht, vielleicht ein bisschen glücklich, aber da sind sie jetzt auch nicht sang- und klanglos ausgeschieden, immerhin noch mit einem Unentschieden im Rückspiel gegen FTC. Und die Heimniederlage war jetzt auch nicht mit 15 Toren. Also das war in Ordnung, denke ich. Aber wie siehst du das?
Also ich kann mir vorstellen, dass in der jetzigen Konstellation auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit höher ist, als wenn was andersrum wäre. Also Dortmund als Vizemeister hat auf jeden Fall gute Chancen, auch einen Upgrade bewilligt zu bekommen aus meiner Sicht, weil da einfach diese Marke dahinter steckt, weil die sportlichen Ergebnisse rechtfertigen, weil auch vielleicht die Sache mit Corona in Metz aus dem Gedächtnis schon gestrichen ist. Also ich glaube, das sollte alles kein Problem darstellen und der deutsche Meister muss meines Wissens eigentlich für die Champions League melden, ansonsten wird's teuer. So habe ich mal den Hinterkopf gehabt. Deswegen gehe ich davon aus, dass Blomberg melden wird. Und alles andere, Oldenburg ist eine Pokalmannschaft, die können durchaus mal in der European League wieder für Furore sorgen. Bensheim und der THC. THC bin ich sehr gespannt, gerade mit diesem personellen Umbruch. Das kann ich, glaube ich, jetzt 9 Spielerinnen oder sowas, die da gehen werden. Da ist wirklich Herbert Müller von einer ganz großen Aufgabe, da wieder einen neuen Umbruch gut einzuleiten. Er kriegt 3 Spielerinnen da aus Buxtehude unter anderem, die sich ja auch gefangen haben zum Saisonende hin. Und ansonsten bin ich gespannt, wer aufsteigt oder drin bleibt. Mein Favorit ist eigentlich Halle Neustadt. Ich glaube nicht, dass die Fixe das schaffen werden, aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren.
50.000 Euro kostet es übrigens an Strafe, wenn man dann nicht antritt. Und ich meine, die Liga würde dann auch den Startplatz verlieren. Also die HSG sollte auf jeden Fall in der Champions League spielen. Das haben sich die Spielerinnen ja auch verdient und erarbeitet, dort mit dabei zu sein. Und es wäre auch gut für die Entwicklung, auch wenn ich es ein bisschen kurios finde, dass Blomberg jetzt vermeldet, ja, aufgrund der Statuten haben sie dann nur 12 Feldspielerinnen im Kader. Das ist natürlich dann für die Champions League deutlich zu wenig, weil dann musst du die Spielerinnen im Prinzip durch den Wettbewerb prügeln. Das geht nicht. Also da muss man sich dann schon noch was überlegen und mal gucken, ob sie da noch eine Lösung finden. Sie haben ja in der European League immer in Lemgo in der Halle gespielt, in der Phoenix Kontakt Arena. Ich nehme mal an, das werden sie in der Champions League dann auch tun. Und mal gucken, wäre natürlich eigentlich das Beste, wenn sie in Blomberg spielen könnten. Ne? Aber dann stimmt dann vielleicht was nicht irgendwie mit den Maßen oder mit der Lux-Zahl oder hier und da. Mal sehen. was sich daraus entwickelt. Wir werden das natürlich beobachten und in 2 Wochen ungefähr ist es ja dann auch so, dass man schon mitbekommen haben wird, wie es aussieht, was die Champions League Plätze angeht. Aber was wolltest du noch sagen, Christian?
Ja, ich meine, in der Champions League musst du mindestens 2.500 Plätze oder sowas haben. Das hat Blomberg einfach nicht. Ich glaube, das ist so das größte Limit. Und was die Halle in Lemgo zu leisten imstande ist, das hat man, glaube ich, in der Bundesliga jede zweite Woche gesehen. Sie muss halt nur voll werden.
Ja, das ist ein bisschen das Problem. Aber wenn ein Verein zum ersten Mal in der Geschichte in der Champions League spielt, dann kann man auch von den Leuten erwarten, dass sie das entsprechend honorieren und diese Spieler auch besuchen. Das ist ja das Beste, was man sehen kann im Vereinshandball bei den Frauen. Und deswegen sage ich los, liebe Blomberger und natürlich auch liebe Handballinteressierte in Lemgo, fahrt dahin, guckt euch das an, da bekommt ihr tollen Sport zu sehen. Christian, danke für deine Zeit und auch deine klaren Worte bei manchen Einschätzungen und dann soll es das gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe. Falls ihr denkt, tolles Format, möchte ich gerne unterstützen, schaut vorbei auf patreon.com/kreisab oder schaut auch vorbei auf der Internetseite oder schaut in die Shownotes, dort gibt es noch einen Link zu PayPal, auch da könnt ihr Kreisab unterstützen und folgt uns sehr gerne auf den sozialen Kanälen bei Facebook, YouTube, Twitter und Instagram. Und natürlich habt eine gute Zeit und kommende Woche wahrscheinlich auch ein bisschen Geduld. Ich weiß noch nicht ganz genau, wann die Sendung erscheinen wird. Also bis demnächst. Tschüss.